Ja, wir kommen heute Morgen zum Thema Welt in Aufruhr, Gott am Werk. Welt in Aufruhr, Gott am Werk. Und dabei wollen wir uns heute Morgen an den Propheten Jona halten. Wir betrachten die bekannten Stationen seines Lebens und versuchen diese dann immer wieder heilsgeschichtlich einzuordnen. Und dabei werden wir entdecken, dass dieses kurze Buch nicht nur das, was in der Vergangenheit liegt, darstellt. Wir finden in diesen Linien des Propheten Jona auch angedeutet unsere Zeit heute und dann besonders auch die zukünftige Zeit. Und besonders spannend ist, unser Herr Jesus Christus ergreift ja den Jona in den Evangelien selber auf. Und das Spannende ist, er nimmt nicht einen Jesaja, der da eigentlich 66 Kapitel zu bieten hat. Auch nicht einen Jeremia, auch nicht Hesekiel, sondern Jona. In Matthäus Kapitel 12, 38 bis 42. Da spricht Jesus vom Zeichen des Propheten Jona. Wir lesen Matthäus 12, 39. Matthäus 12, 39, hier heißt es: Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer damals, also die Eliten Israels, sie forderten ein Zeichen, das heißt einen Beweis dafür, dass Jesus der Messias ist. Und was hat unser Herr gemacht? Kein Wunder zur Schau. Kein Machterweis, sondern einfach nur in Anführungsstrichen Jona. Was ist ein Zeichen? Ein Zeichen, das ist ein Hinweis, könnten wir sagen, auf eine tiefer liegende Wahrheit. Und zunächst ist es dieses Zeichen, die Bedeutung ja klar. Jesus erklärt es: 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches, ein Hinweis auf den Kreuzestod unseres Herrn Jesus und auf seine Auferstehung. So wie Jona im Fisch war, so war Christus im Tod. Und Christus ist auferstanden. Jona, er wurde an Land gespuckt. Aber damit ist doch das Ganze noch nicht erschöpft. Wenn Christus sich mit Jona identifiziert, dann liegt in diesem Buch eine tiefere heilsgeschichtliche Linie verborgen. In Jona, da begegnen wir einem göttlichen Auftrag, menschlicher Flucht, göttlichem Gericht, wunderbarer Bewahrung, erneuter Sendung und wir begegnen der überraschenden, göttlichen Gnade Gottes gegenüber den Nationen. Und das ist doch kein Zufall. Das zeigt uns doch, das ist nicht nur Biografie, was wir hier lesen, sondern das ist auch Offenbarung. Es ist gelebte Prophetie. Das Zeichen des Propheten Jona, die Eliten Israels sollen erkennen, mit dem Zeichen, da ist Israel gemeint. Mit dem Zeichen, da sind wir gemeint. Mit dem Ungehorsam, mit der Widerspenstigkeit und so weiter. Und genau das wollen wir miteinander entdecken. Und dabei liegt ja auch eine schöne persönliche Anwendung für dich und mich zugrunde, nämlich gerade das Versagen Jonas gehört in Gottes Plan hinein. Ohne den Ungehorsam von Jona, da würde etwas Wesentliches fehlen. Und das zeigt uns eben, Gott schreibt Heilsgeschichte nicht nur durch Gehorsam, sondern hindurch, durch menschliches Versagen. Und das gilt auch für dich und mich persönlich. Das ist Ermutigung, das ist Trost für unser geistliches Leben. Und zugleich natürlich zeigt dieses Zeichen Jonas auch die Hoffnung, die Verheißungen, die Israel hat. Die sind gegründet allein auf das Werk von Golgatha. Nur in Jesus Christus wird das möglich, was Israel auf dieser Erde einmal sein wird. Jona, ein kurzes Buch, 4 Kapitel, gewaltig tief. Wir wollen in diesem Thema Welt in Aufruhr, Gott am Werk, 5 Stationen Jonas betrachten, das heißt 5 Punkte. Der erste Punkt, die erste Station von Jona, Jona beauftragt von Gott. Und da lesen wir Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Warum soll Jona nach Ninive gehen? Weil die Bosheit vor das Angesicht Gottes gekommen ist. Ninive, das war die Hauptstadt des Weltreiches Assyrien, das war also noch vor Babel, vor Nebukadnezar, die Hauptstadt. Nimrod hat sie gegründet, 1. Mose 10, Vers 11. Das war eine Stadt mit einem gewaltigen Palast von König Sanherib, der wahrscheinlich bedeutendste König des Assyrischen Reiches. Und Sanherib, er kommt auch in der Bibel vor. Diese Stadt hatte eine riesige Bibliothek, 25.000 Tontafeln mit literarischen Schätzen des Orients der damaligen Epoche. Ninive hatte rund 120.000 Einwohner. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was haben die gemacht, wenn es heißt, die Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen? Assyrien, das war die erste Militärsupermacht, könnten wir sagen, der Geschichte. Wir wissen, Gott hat sie gebraucht als Zuchtrute des Zorns für Israel, Buch Jesaja. Es war Assyrien, die haben die 10 Stämme, das Nordreich, in Gefangenschaft geführt, 722 vor Christus. Dieses Weltreich, es hatte eine Berufsarmee. Nicht einfach Bauernaufgebote, sondern was die hatten, das war für damals hochprofessionell. Technisch, innovativ, meilenweit vorangeschritten. Gewalt wurde öffentlich inszeniert, Grausamkeit bewusst überliefert. Da war man stolz darauf. Und da hat es Städte gegeben, die haben sich ergeben allein schon aus Angst. Über Ninive berichtet uns Nahum. Nahum Kapitel 3, 1 bis 3. Und diese Verse lassen uns so etwas schnuppern von dieser Boshaftigkeit, die da Gott vor Gottes Angesicht gekommen ist. Nahum Kapitel 3, 1 bis 3. Wehe der blutbefleckten Stadt, die voll ist von Lüge und Gewalttat und die nicht aufhört zu rauben. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen, stürmende Reiter, funkelnde Schwerter und blitzende Spieße. viele Erschlagene und Haufen von Toten, zahllose Leichen, so dass man über ihre Leichen strauchelt. Aus assyrischen Eigenquellen geht hervor, das Häuten von Gefangenen, stellen wir uns das mal vor, Pfählen von Rebellen, das hat zur Tagesordnung gehört. Jona, er benennt diese Bosheit auch in Kapitel 3, Vers 8, wo es heißt, und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Haufen von Leichen, dass man über sie strauchelt. Und diese Bosheit hat Gott gesehen. Und nun beginnt Gott zu handeln. Welt in Aufruhr, Gott am Werk, Gott beginnt zu handeln, er schickt Jona. Was bedeutet Jona, der Name? Er bedeutet Taube. Die Taube in der Bibel ist natürlich ein Symbol für den Heiligen Geist, somit für die göttliche Gegenwart, somit auch für Frieden und Hoffnung. Und Jona, er hätte eine Taube sein sollen für Ninive, könnten wir sagen, eine Friedenstaube. Er hätte Gericht predigen sollen mit dem Ziel, dass Gott auch dort gegenwärtig ist. Gott will in Ninive gegenwärtig sein. Und eines Tages, da wird Israel zur Friedenstaube für diese Welt. Gott erbarmt sich über die größten Sünder. Er erbarmt sich über die Anhäufung riesigster Boshaftigkeit und er bietet Frieden an. Und dafür hat er seinen Sohn in die größte Boshaftigkeit der Menschen und der finsteren Mächte hingegeben. Welt in Aufruhr, Blutrausch, Boshaftigkeit, aber Gott sendet Jona. Gott sendet seinen Sohn. Er will, dass die Menschen umkehren. Er will Frieden haben. Er will retten. Aber was hat Jona gemacht? Er hat den Auftrag nicht ausgeführt. Vielleicht hatte er Angst, was wir nun nach dem Betrachten dieser Boshaftigkeiten doch nur allzu gut verstehen könnten. Aber aus dem Kontext des Wortes Gottes müssen wir auch festhalten, dass es vielleicht auch noch Hochmut war. Hochmut als Israelit. Eifersucht gegenüber einem fremden Volk, dem sich der lebendige Gott eben auch als der Gnädige offenbaren will. Und es ist ja bis heute so. Wenn wir als Reisegruppe durch Israel gehen mit der Bibel in der Hand, die Orthodoxen haben keine Freude daran. Jona, er kam dem Auftrag nicht nach. Und jetzt kurz so vorweggegriffen, als da der Sturm war mit den Schiffsleuten, er da auf dem Schiff, da fragen die Schiffsleute Jona, wer bist du? Und Jona sagt in Kapitel 1, Vers 9, dass er ein Hebräer sei. Und da wollen wir nun mal den Sprung zur Heilsgeschichte Gottes machen. Wie war denn dieser Sachverhalt in Bezug des Volkes Israel? Hat Israel nicht einen Auftrag von Gott bekommen? Damals sagte Gott zum Pharao, als Israel in Ägypten war, in 2. Mose 19, Vers 16, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Gottes Bestreben ist, dass sein Name auf der ganzen Erde hörbar und sichtbar wird. Diese Welt in der ganzen Boshaftigkeit. Und genau diesen Auftrag hat doch Israel bekommen in Bezug der Nationenwelt. Israel ist nicht Selbstzweck. Israel sollte Segenskanal sein. Und da können wir lesen, 2. Mose 19, 5 und 6. 2. Mose 19, 5 und 6. Ninive war Nationenland, nicht Israel. Da heißt es, 2. Mose 19, 5 und 6, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was hat ein Priester gemacht? Ein Priester hat die Aufgabe, Menschen in die Nähe Gottes zu bringen. Und das sollte Israel sein, Licht für die Nationen, Segensbringer für die Welt. In der Gewalt, in der Mordsucht. Die gute Wende in der Zukunft führt Gott herbei durch Israel, in Israel, mit seinem Sohn. Und nun eben, Ninive steht ja irgendwie als Sinnbild auch für die Grausamkeit der Welt, wie Menschen miteinander umgehen, wie die Menschen mit Tieren umgehen. Gehen wir nicht zu fahrlässig und zu gemein mit Tieren um? Wie Menschen mit Kindern umgehen, mit Ungeborenen, wo das Herz bereits nach Schwangerschaftswoche 3 schlägt? Oder wenn wir an Nigeria denken, diese Entführungen und Exekutionen. Und beim Thema Leid auf dieser Welt, da haben wir das persönliche Umfeld, wir haben das globale. An alles zu denken, das überfordert uns ja endlos. Denken wir an den Epstein-Skandal, die laufenden Ermittlungen, da merken wir auch, dass immer mehr da ans Tageslicht kommt, an abgrundtiefster Grausamkeit. Und wir merken, dass das irgendwie noch verschleiert werden soll, unter den Teppich gekehrt werden soll. Aber vor Gott kann keine Boshaftigkeit vertuscht werden. Er hört jedes Schreien. Und das ist das Schöne auch für dein und mein Leben. Wenn du leidest, dann weiß das Gott. Ich habe mal vor längerem eine Geschichte gelesen von einem behinderten Jungen. Und er hat eines Tages seiner Mutter erzählt, Mama, ich habe von Jesus geträumt. Und die Mutter, sie hat immer noch Mühe damit gehabt, dass ihr Sohn eingeschränkt leben muss, also ohne Arme, ohne Beine. Sie hat sich dann an jeden Strohhalm geklammert, Heilungsgottesdienste besucht. Und das alles hat überhaupt gar nichts gebracht. Und als der Junge sagte, Mama, ich habe von Jesus geträumt, da hat sie so gehofft, dass Jesus ihr im Traum oder ihm im Traum Arme und Beine versprochen hat. Sie hat den Sohn gefragt, und? Was hat Jesus gesagt? Und der Junge hat gesagt, nichts. Ich habe ihm alles gesagt. Und was hat er geantwortet, entgegnete die Mutter. Und der Junge sagte, Jesus hat gesagt, er sagt es seinem Vater. Da war die Mutter enttäuscht. Die Mutter hat gesagt, ja, was bringt mir das jetzt? Und der Junge hat gesagt, ja Mama, er weiß es jetzt. Gott weiß es, das reicht. Wahrhaft beeindruckend. Absolut herrlich. Und wir haben gesehen, Boshaftigkeit der Menschen, Leid, es kommt vor das Angesicht Gottes. Schon damals übrigens in Ägypten, als der Pharao immer mehr Leiden oder Druck auf das Volk Israel legte, da sagt Gott: Ich habe das Geschrei meines Volkes gehört. Ich kenne ihre Schmerzen. Israel wollte den Auftrag bis zum heutigen Tag nicht ausführen. Jona wollte den Auftrag nicht ausführen. Die nächste Station in Jonas Leben war zweitens: Jona flieht nach Tarsis. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 3, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Und hier haben wir es schon wieder. Weg von Gott steht jeweils hinab. Das heißt, weg von Gott bedeutet für den Menschen stets abwärts. Und Jona ging ja noch weiter hinab, nämlich bis hinunter in den Schiffsrumpf, um dort zu schlafen. Flucht. Im Psalm 139,9 heißt es: Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Flucht. Am äußersten Ende des Meeres. Wo liegt Tarsis? Und was ist die Bedeutung von Tarsis? Die gängige Interpretation, und da sind sich viele Historiker einig, es handelte sich um eine wichtige Handelsstadt in Südwestspanien. Die haben gehandelt mit den Phöniziern, Gebiet Libanon, Syrien, Tyrus und, wenn ich mich richtig erinnere, auch Teile Israels, die auch da zu Phönizien gehörten. In Tarsis, da wurden Metalle, da wurden Silber, Eisen, Zinn, Blei gewonnen, verarbeitet und verfrachtet. Wichtige Rohstoffe, wichtige Güter, Edelmetall, das zeigt uns Handel. Beispielsweise finden wir das auch in Hesekiel 27, zweimal in dieser Klage gegen Tyrus in Bezug des Handels. Und wir können somit durchaus sagen, Welthandel. Jona hat Fährgeld bezahlt, Hauptsache weg von Gott, Hauptsache nach Tarsis. Ja, wie ist das bei uns Menschen? Handel, Geld regiert die Welt, Eigensinnigkeit, zu denken, mit dem Handel können wir uns schützen, mit allen anderen Ländern, mit dem Handel sind wir unantastbar. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wie handelte Israel im Alten Testament? Nicht genauso. Und wie handelt Israel heute? Flieht Israel nicht ständig zu allen anderen Völkern, versucht es selbst mit den größten Feinden gut zu haben? Ein Beispiel ist, es gibt Berichte darüber, so in Bezug Hauptsache Geld, Rüstungsexporte von Israel an Marokko, an Bahrain, an die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich weiß jetzt nicht genau, welche israelische Technologie da in diese Hände verkauft wurden innerhalb dieses Abraham-Abkommens, aber wir wissen doch, die wir die Bibel kennen, das kommt nicht gut. Jeder von uns weiß, das kommt nicht gut. Tarsis, Handel, Geld. Israel flieht innerlich genauso von Gott und seinem Auftrag, damals, heute und auch ein Stück weit noch zukünftig. Das Mutmachende aber ist, Psalm 139,9 endet mit den Worten: So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott ließ Jona nicht los, auch nicht auf dem Weg nach Südwestspanien. Er lässt auch Israel nicht los. Und er lässt auch dich und mich nicht los, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir Fehler machen. Da ist stets seine führende Hand, die unsere Lebenswege in seine Pläne einbindet und mit uns ans Ziel kommt. Mir kam dazu die Geschichte von Josh McDowell in den Sinn, weil dieser Mann damals ja auch vor der Wahrheit geflohen ist, könnten wir sagen. Josh McDowell, er wollte unbedingt beweisen, dass die Bibel falsch ist. Und das hat ihn angetrieben. Er reiste von den USA bis nach Europa. Er las, forschte alles, um seine Zweifel zu bestätigen. Die Bibel ist falsch. Aber siehe da, bei diesem laufenden Bestreben, die Bibel zu widerlegen, hat er gemerkt, die Bibel hält jeder Prüfung stand. Anstatt zu entmutigen, öffnete diese Wahrheit sein Herz. Aus dem Versuch, die Bibel zu widerlegen, wurde eine Begegnung, die hat sein Leben verändert. Er hat erkannt, Zweifel sind nicht das Ende, sondern sie können der Anfang einer tieferen Erkenntnis sein. Und nun will ich dich und mich fragen, ja, wie steht's um deine Flucht vor Gott in deinem Leben? Vielleicht weißt du etwas, du tragst es auf dem Herzen, du müsstest es tun, aber du willst das vielleicht nicht. Und dann haben wir doch oft fadenscheinige Begründungen, warum wir das jetzt gerade nicht tun sollten. Das Schöne ist, auch in diesem Fall, loslassen tut er uns nicht. Das führt uns zur dritten Station, dritter Punkt. Jona mitten im Sturm. Kapitel 1, die Verse 4 bis 5. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Es kam also zu diesem gewaltigen Sturm. Und zwar ein Meeressturm, der bringt Wellen mit sich, die können so hoch werden wie ein Wohnhaus. Das Schiff, es drohte zu zerbersten. Und dieses Wort drohen, das könnten wir auch wiedergeben mit ersinnen oder mit rechnen. So quasi, das Boot rechnete damit zu zerbersten. So stark war dieser Sturm. Da sehen wir übrigens auch wieder Gottes erhaltende Hand. Hier finden wir im bildlichen Sinn doch genau das. Welt in Aufruhr, Gott am Werk. Wir versuchen, diese Szene, Jona mitten im Ungemach auf diesem Meer, uns etwas näher vor Augen zu führen. Wir haben zunächst einmal das Meer. Dazu wollen wir nochmals lesen, so wiederholend als Erinnerung, ist auch schon wieder eine Zeit her, Daniel Kapitel 7, die Verse 2 bis 3. Daniel 7, 2 bis 3. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Diese Stelle zeigt uns, wie Weltreiche nacheinander durch die Geschichte auftreten. Sie kamen aus dem Meer. Und hier sehen wir ja, Weltreiche kommen ja nicht aus dem Wasser, sondern aus den Menschenmengen. Also, hier haben wir es wieder vor Augen in der biblischen Typologie, sage ich mal, das Völkermeer. Interessant ist, später kommt auch ein Tier unter dem Wasser und verschlingt den Jona und dazu dann gleich mehr. Wir haben also in dieser Szene dieses Meer, dieses Völkermeer, und dann kam der Wind, der Sturm. Und wenn wir auch die Welt heute betrachten, wir merken, es stürmt gewaltig. Die Welt merkt, die Wogen nehmen zu, die Menschen merken, wir werden durchgeschüttelt, und die Menschen, sie haben Angst. Sie merken, das sind Kriege, da haben wir geglaubt, dass sie beendet sind, und sie brechen wieder auf. Das sind Krankheiten, von denen wir dachten, sie sind ausgestorben, und sie treten allmählich wieder auf. Wir merken, das sind Krankheiten, wir fürchten uns davor, wir haben Angst, die Zahlen explodieren und die Wissenschaft hat keine Antwort. Da kommen neue Generationen von jungen Menschen, die so ganz anders ticken als die Älteren. Das macht uns Angst. Das sind nicht ganz einfach zu handelnde Präsidenten. Man ist abhängig voneinander und weiß nicht genau, inwiefern wer jetzt noch zu uns steht. Da ist Sturm und da ist Chaos. Und dann geht das in die Details hinein, bis in die persönlichen, schlimmsten Dinge, welche Menschen erleben. Die Menschen ist getränkt davon, von diesem Sturm und diesem Chaos. Und wir haben dann in dieser Szenerie da bei Jona auch die Schiffsleute, die da eben schreien zu ihren Göttern, die Panik haben, eben die Nationen, die Angst haben. Und dann haben wir den Jona. Und was hat er gemacht? In diesen Wogen, in diesen Wellen hat er geschlafen. Ja, was macht Israel heute in den Wogen dieser Welt? Es schläft mit ihrem Auftrag. Es schlief schon damals und heute immer noch. Und dann bei uns in Kapitel 1, Vers 6 sind da plötzlich wie die Rollen vertauscht. Da kommt der heidnische Oberste zu den Matrosen, von den Matrosen zu Jona, er weckt ihn und sein Gewissen. Wie war das wohl für Jona als stolzer Hebräer, von einem Heiden auf seinen eigenen Gott aufmerksam gemacht zu werden? Ist doch irgendwie fast schon sinnbildlich für heute, wenn wir als Leib Christi eben heute mit der Bibel durch Israel ziehen. Dieser Matrose sagte zu Jona: Steh auf und rufe deinen Gott an. Der Sturm tost weiter. Die große Frage der Matrosen war, wegen wem stößt dieses Leid auf uns zu? Sie haben das losgeworfen, das fiel genau auf Jona, und Jona wusste, was es bedeutet. Der Losbrauchtum war bekannt in Israel. Er hat gewusst, ich bin der Schuldige. Der Sturm wurde stärker, die Matrosen ruderten und ruderten, Vers 13, das hat alles nichts gebracht. Es gilt ja auch für ihre und meine Lebensstürme. Ohne Gott kommen wir nicht voran. Da können wir rudern, wie wir wollen. Da sehen wir aufleuchten, Werksgerechtigkeit bringt den Menschen nicht weiter. Alles, was uns irgendwie unter ein Joch bringt, ist nicht gut. Alles, was uns im Herzen irgendwie einspannt. Nein, das ist nicht das. Können wir direkt bleiben lassen. Ist absolut unnütz. Sondern Jesus sagt zu Nikodemus, in meinen Worten, du brauchst den anderen Wind. Den Heiligen Geist. Der muss wirken. Er allein bringt uns vorwärts. Es ist nichts anderes. Keine Disziplin und gar nichts. Das kann eine schöne Unterstützung sein für die einen. Für die anderen ist es vielleicht eher schädlich. Es geht um das Herz, das wir zu Gott haben. Die Schiffsleute schrien, lass uns nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Und dann haben sie Jona ins Meer geworfen. Verse 15 und 16 von Kapitel 1, der Sturm hat sich gelegt. Und da sind wir bei viertens. Jona verschlungen vom Fisch. Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Wir haben gesagt, das Meer, das Völkermeer, die Weltreiche, die Tiere. Und jetzt kommt ein Fisch, der verschlingt den Jona. Das zeigt doch so bildlich uns vor Augen geführt die Zeit der Zerstreuung des jüdischen Volkes im Meer. Unter die Nationen, unter die Reiche dieser Welt. Jona war im Fischbauch unwirksam für Gott, genauso wie Israel in der Zeit der Beiseitesetzung. Israel war mal gänzlichst weg von der Bildfläche, ohne eigenes Land. Und noch heute sind sie unter der Decke. Jesus erklärt es mit dem Feigenbaum, der verdorrt war. Lass ihn nochmals stehen, vielleicht bringt er Frucht. Er hat keine Frucht gebracht und wurde abgeholzt. Ohne eigenes Land stand Israel da, war zerstreut. Wie Jona, ein Fremdkörper im Fisch, ein Fremdkörper in der Nationenwelt, Ausländer in all den Völkern weltweit. Und ist Gott in dieser Zeit tatenlos? Macht Gott nichts? Meine Lieben, Gott wandte sich den Schiffsleuten zu. Kapitel 1, Vers 16. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das ist doch gewaltig. Mitten in der Aufruhr der Welt, da ist Gott am Werk. Er wendet sich den Heiden zu. In der Abwesenheit Israels könnten wir sagen, wendet sich Gott den Nationen zu, und das haben wir auch heute. Gott sammelt den Leib für seinen Sohn, und das ist doch genau Römer Kapitel 11, Vers 12. Gott lässt aus dem Schlechten der Menschen etwas Gutes hervorkommen. Da heißt es in Römer 11, Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Da geht es um Israel. Da geht es um den Fall und den Verlust Israels. Durch den Ungehorsam Israels wurden die Nationen reich. Wäre Jona nicht ungehorsam gewesen, würde es innerbiblisch nicht passen. Und Gott kennt dich. Er kennt mich. Er kennt das Unperfekte von dir und mir. Ein großer Trost. Und das führt uns zum letzten Punkt. Jona geht nach Ninive. Ja, Jona, er geht nach Ninive. Da war Jona in diesem Bauch des Fisches in Bedrängnis. Israel beiseite gesetzt, die Welt spielt verrückt. Aber meine Lieben, Gott ist am Werk. Gott brachte Jona an den Punkt, an dem er sich besinnte, nachdachte, sein Herz bewegen ließ. Er merkte, ich bin so eingeschränkt, ich bin so einfältig, ich brauche Gott mit den unbegrenzten Möglichkeiten. Und dann hat er gebetet, Stefan hat es gelesen, Jona Kapitel 2. So in einem Satz zusammengefasst könnten wir sagen, er hat gebetet, Herr, ich brauche dich. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Und auf dieses Gebet kommt Vers 11. Und der Herr, aus Kapitel 2, und der Herr gebot dem Fisch, der spie Jona ans Land. Ein einziges Gebet bringt ein Meeresungeheuer zur richtigen Handlung. So ist Gott. Wie gehst du mit deinen Ungeheuern in deinem Leben um? Was dir Angst macht? Sorgen. Flehen wir wirklich zum Herrn? Und rechnen wir damit, dass er handelt? Also wir werden hier Zeuge davon, dass der lebendige Gott tatsächlich über die ganze Tierwelt herrscht. Der Mensch hat sich das ein Stück weit verspielt beim Sündenfall. Oftmals erleben wir, die Löwen beherrschen den Menschen. Aber Gott spricht ein Wort und dieses Ungeheuer spuckt Jona an Land. Gott beherrscht alles, auch die Löwen, auch die Ungeheuer in deinem Leben, auch in meinem Leben. All dem, den wir uns nicht gewachsen fühlen. Und Jona wurde an Land gespuckt. Ist doch interessant. Das Trockene, Kapitel 1, Vers 9, kann man auch übersetzen. Da sehen wir doch, Israel kommt zurück ins Land. Die Völker müssen Israel ziehen lassen, wenn Gott es befiehlt. Da war der Pharao damals, der wollte sich mit Gott messen, nie ziehen gelassen. Keine Chance. Jona wieder an Land. Israel kommt zurück ins messianische Reich, in die grünen Auen. Jona Kapitel 3, die Verse 2 bis 3. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagreisen groß. Das sind doch so herrliche Worte, mache dich auf. Warum? Weil Gott diese Worte zum zweiten Mal sagt. Gott hat Geduld mit dir und mir. Wie groß ist seine Geduld, auch in der Heilsgeschichte. Und wir wissen es, dieses Mal ist er gegangen. Er hat das Gericht angekündigt. Eines Tages wird Israel das tun, was Gott sagt. Sie werden wiederhergestellt, auch geistlich. Sie werden Zeugen sein gegenüber der Nationenwelt. Da können wir lesen, Jesaja 43, 8 bis 11. Jesaja 43, 8 bis 11. Da sagt Gott über Israel, bringe hervor das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lass sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen. Dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Israel wird Zeuge sein gegenüber der boshaften Nationenwelt. Und was ist geschehen? In Jona 3, Vers 5 heißt es, und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Also, stellt euch vor, nach diesem Fischbauch, da war der Jona so geläutert, dass die Herrlichkeit Gottes durch ihn da sichtbar wurde. Ninive kam in der Tat zur Umsinnung. Das hätte doch keiner erwartet. Das hätte auch Jona nicht erwartet. Und wie gewaltig wird es sein, wenn Völkerscharen in der Zukunft rufen werden, es ist wahr. Und gewaltig in Ninive ist, Kapitel 3, 6 bis 10, meine Lieben, der König selber hat Buße getan. Er hat den Untertanen befohlen, Gott ununterbrochen anzubeten. Und da heißt es in Vers 10, dass Gott das Übel reut. Wow. Interessant in dem Bezug ist Matthäus 28, 19. Der Missionsbefehl. Hier ist wichtig zu erwähnen, Paulus, er ruft den Leib Christi auf, seid Lichter für die Welt, mitten in einem verdrehten Geschlecht, Philipperbrief. Er ruft die Menschen auf, wir sollen stellvertretend für Christus zu den Menschen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus unternahm Missionsreisen in alle Welt. Er sagte, werdet meine Nachahmer. Da werden Glieder des Leibes Jesu heute Missionare weltweit. Sie werden Älteste, Diakone, sie werden Evangelisten und Prediger, evangelistische Einsätze, unsere Aufgabe. Und so können wir diesen Missionsbefehl auf uns nehmen. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, dann ist der zunächst an Israel gerichtet. Weil es dort heißt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und wann kommen ganze Völker zum Glauben? Inklusive König, inklusive Politiker. Ja, wann wird das sein? Dann, wenn Israel seinen Auftrag wahrnimmt. Das lesen wir in Jesaja ab Kapitel 58. So viele Stellen zeigen, wie ganze Völker nach Jerusalem kommen und anbeten. Und nun wäre doch eigentlich das Buch zu Ende, nicht wahr? Es wäre so schön. Ninive tat Buße, aber so war es nicht ganz. Wir sind bei fünftens, Jona geht nach Ninive und dort auf Nationenland erhält er von Gott eine Lektion. In Kapitel 4, Vers 1 heißt es, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Warum wurde er zornig? Weil Gott sich erbarmt hat. Gott hat das Übel gereut. Jona forderte aber die Ausführung des Gerichts. Gönnt der Jona den Assyrern Gottes Mitleid nicht? Oder war es vielleicht der persönliche Ehrgeiz? Ja Gott, jetzt habe ich doch da Gericht angekündigt und jetzt stehe ich mit abgesägten Hosen da. Oder war es das Gerechtigkeitsempfinden gegenüber Feinden Israels? Die Feinde Israels sollen alle ausgerottet werden. Meine Lieben, denken wir so über den Iran? Denken wir, hoffentlich wird er ausgelöscht. Das ist nie das, was Gott will. Das ist nie, was er will. Wir sehen in Kapitel 4, Vers 4, da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Jona war außerhalb der Stadt, er wollte beobachten, wie Gott jetzt da Feuer vom Himmel regnen lässt. Und da lässt der große Gott kurzerhand einfach mal den Rizinus wachsen. Elberfelder schreibt Wunderbau. Ja, es war ein Wunderbau. Jona hat sich so gefreut, Vers 6, Kapitel 4. Er hat ihn von der schlechten Laune befreit, schön Schatten gegeben. Aber dann kam ein Wurm, hat den Rizinus kaputt gemacht. Und da brannte die Sonne, da kam der heiße Ostwind und Jona wurde wieder zornig und traurig. Und dann sagt Gott in den letzten zwei Versen des Buches, die Verse 10 bis 11 aus Jona Kapitel 4. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können und dazu so viel Vieh. Gott will zeigen, ich habe jeden Menschen gemacht. Jedes Tier habe ich gemacht. Wir sehen hier, wie unermesslich Gottes Liebe ist gegenüber einem jeden Geschöpf. Da siehst du deinen persönlichen Wert in Gottes Augen. Er fragt also Jona eigentlich nun, du hast Mitleid mit etwas, da hast du keinen Finger dafür krumm gemacht. Und ich soll mit dem, was ich alles selber gemacht habe, kein Mitleid haben? Und meine Lieben, diese Lektion muss Israel lernen, dass Gott und auch wir, dass Gott die Nationen liebt, dass er alle Menschen retten will. Er hat für jeden seinen Sohn gegeben. Und das führt uns zum Schluss. Wir haben heute gesehen den Sturm, Kapitel 1, Vers 4. Wir haben gesehen den Fisch, welcher Jona verschlungen hat, Kapitel 2, Vers 1. Wir haben gesehen den Fisch, wie er Jona wieder ausgespuckt hat, 2, Vers 11. Und jetzt auch den Rizinus, diesen Wunderbaum, Kapitel 4, Vers 6. Wir haben den Wurm gesehen, Kapitel 4, Vers 7. Und wir haben gesehen den schwülheißen Ostwind, Kapitel 4, Vers 8. Da ist die Welt in Aufruhr gegen Gott, gegen seine Pläne. Da sind Sturm, Wogen, Totschlag, Intrigen, soweit das Auge reicht. In den genannten Versen heißt es, Gott schleuderte den Sturm auf das Meer. Der Herr entsandte den Fisch. Der Herr befahl dem Fisch. Der Herr bestellte den Rizinus. Der Herr bestellte den Wurm. Der Herr bestellte den schwülheißen Ostwind. Welt in Aufruhr, aber Gott am Werk. Um seine Heilsgeschichte zu vollenden, ist ihm alles untertan. Wie oft fragst du dich in deinem Leben, wo ist Gott? Zeigt uns diese Tatsache hier bei Jona nicht, dass Gott in den alltäglichen Dingen dich und mich umgibt? Dass er da ist? Die Frage ist, ob wir es merken oder nicht. Sehen wir es nicht darin? Und merken wir somit nicht auch, dass in unserem Leben nichts unbedeutend ist? Der Herr macht aus einer einfachen Staude ein Werkzeug. Gott ist in all deinen und meinen Umständen. Gott ist da. Amen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du über allem stehst. Paulus sagt, du bist der alles bewirkende Gott. Genau das erkennen wir doch bildlich vor Augen bei Jona. Wie du damals in seiner Geschichte alles geführt hast, Ninive zur Umkehr kam, wie du auch Jona an den Punkt brachtest, umzusinnen. So wirst du es auch mit Israel schaffen, dass sie bekennen, wir brauchen dich. So schaffst du es auch immer wieder bei uns im Leben, uns an Punkte zu bringen, wo wir merken, mein Fleisch taugt nichts. Ich brauche dich. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Und wenn wir dir das bekennen, so ist das grenzenlose Meer der Gnade einfach da. Herr, wir danken dir dafür. Und ich will dir auch nochmals danken, wenn wir manchmal innerlich fliehen, bis nach Tarsis, ins Geld sparen, ins Dinge kaufen und verkaufen, ins Absichten erfüllen, Wünsche erfüllen. So ist deine Hand doch da, die uns trägt und hält. Und dafür wollen wir dich loben, ehren und dich preisen. Amen.